Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf euch ganz herzlich grüßen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich auf die Zeit, die Minuten, die wir jetzt haben, um gemeinsam in Gottes Wort zu lesen. Ich möchte aber zu Beginn eine kleine Begebenheit erzählen, ungefähr 2,5 Jahre her. Da habe ich mit meinem Papa telefoniert, das kommt häufiger vor am Tag. Und wir haben telefoniert und er hat mir dann erzählt, er ist gerade auf dem Weg in die Werkstatt, das Auto ist scheinbar kaputt. Also ich glaube, konnte nur noch den zweiten und den dritten Gang schalten, alles andere ging nicht mehr und war dann auf dem Weg nach Lübbecke in die Werkstatt. Die meisten könnten den Wagen jetzt nicht mehr fahren, mein Papa hat es noch hinbekommen, den Wagen in die Werkstatt gebracht. Und wir hatten gedacht, okay, wenn man nur den zweiten und dritten Gang schalten kann, das wird vermutlich irgendwas am Getriebe sein und Getriebe ist immer teuer. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung damit habt, ich kenne das so ein bisschen, das kann ordentlich Geld kosten. Und so haben wir vermutet, das wird wohl ein größerer Schaden sein. Waren dann umso überraschter, als dann die Werkstatt sagt, oh, das ist nur eine Kleinigkeit, das kostet nicht viel, das ist relativ schnell behoben. Der Materialschaden 34 Euro. Plus Arbeit und Mehrwertsteuer, insgesamt war der Schaden in Höhe von 73 Euro. Also relativ wenig. Da war einfach nur ein kleines Teil am Schalthebel am Getriebe kaputt und hat verhindert, dass man die Gänge schalten konnte. Ein kleines, scheinbar unbedeutendes Teil geht kaputt und der Wagen ist vorerst nicht mehr so zu gebrauchen, wie man es eigentlich möchte. Das Teil ist klein, es ist günstig, es ist versteckt, man sieht es nicht, aber es ist nicht unwichtig. Heute soll es um Dinge gehen in unserem Leben, bei denen wir manchmal eine Wertung vornehmen, diese Dinge beurteilen, vielleicht sogar verurteilen und damit, glaube ich, Unrecht tun. Warum, werden wir später sehen. Ich habe das Thema heute genannt, gleichwertig, nicht gleichartig. Warum Unterschiede notwendig sind. Das ist das Thema und damit möchten wir uns jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen auseinandersetzen. Wir machen weiter in unserer Themenreihe im Römerbrief. Wir haben ja letztes Mal im Gottesdienst, oder ihr hier in Esbekamp habt das letzte Mal im Gottesdienst das Kapitel 8 betrachtet. Gerd hat uns da in dieses Kapitel mit reingenommen. Und heute gehen wir weiter im Römerbrief, wir machen aber einen Sprung. Wir gehen jetzt ins 12. Kapitel und wollen da die ersten 8 Verse gemeinsam betrachten. Ich möchte diesen Text zu Beginn einmal lesen. Römer 12, die Verse 1 bis 8. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eurer Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem von euch, dass niemand höher von sich denken soll, als es sich gebührt zu denken, sondern dass er maßvoll von sich denken soll, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn genau wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wenn wir verschiedene Gaben haben, nach der Gnade, die uns gegeben wurde, dann lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung, dem Glauben gemäß, es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Das ist der Text, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen. Die Frage ist jetzt natürlich, warum springen wir im Römerbrief auf einmal von Kapitel 8 in Kapitel 12? Also wenn wir den Römerbrief oder einige Inhalte daraus betrachten wollen, was passiert in den Kapiteln 9 bis 11? Paulus hat ja diesen Brief geschrieben an die Gemeinde in Rom, die er nicht selbst gegründet hat. Die Gründe, warum er schreibt, gibt es verschiedene. Einer der naheliegendsten ist, vermutlich wollte er dieser Gemeinde die Lehre einmal komplett erklären. Das, was er glaubt, das, wovon er überzeugt ist, das wollte er ihnen einmal erklären, schildern und deutlich machen. Und die wesentlichen Inhalte dessen haben wir in Kapitel 1 bis Kapitel 8. Da geht es darum, dass alle Menschen schuldig sind, dass der Lohn der Sünde, der Tod ist, dass wir frei von Schuld werden, weil Jesus für uns bezahlt hat. Wir sind gerettet durch Glauben, wir haben ein neues Leben in Christus. Er erklärt den Heilsplan Gottes. Und dann erklärt er den Menschen in Rom auch noch die Rolle Israels. Israel ist das Volk Gottes. Und wie steht jetzt Gott zu dem Volk Israel in der Zeit der Gemeinde. Gemeinden entstehen, wir Christen sind da, alle haben Zugang zu Gott. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und was passiert jetzt mit dem Volk Israel? Welche Rolle hat das Volk Israel? Und das erklärt Paulus in den Kapiteln 9 bis 11. Und diesen Teil überspringen wir und gehen dann weiter in das Kapitel 12. Und der Text, den wir heute betrachten möchten, das ist ein ganz entscheidender Text in diesem ganzen Brief. In den ersten Kapiteln, da geht es um die Basics, um die Grundlagen des Glaubens. Das, was wir Christen verstehen müssen, was wir lernen müssen, was wir wissen müssen. Also wenn irgendjemand dich fragt, woran glaubst du? Warum glaubst du, dass du ein Kind Gottes bist? Warum glaubst du, dass deine Schuld vergeben ist? Und so weiter. Dann müssen diese Sachen einfach, wir müssen die wissen und wir müssen sie erklären können. Und Paulus versucht das hier darzustellen in den ersten Kapiteln. Und in den Kapiteln 12 bis 15, da geht es dann mehr um das Leben als Christ. Das ist so die Praxis. Welche Auswirkungen hat das, was wir in den ersten Kapiteln gehört haben, praktisch in der Reihe, die wir bis jetzt hatten, wenn das in unserem Leben passiert ist, welche Auswirkungen soll das in unserem Leben haben oder hat es in unserem Leben? Und das beginnt ab Kapitel 12 bis Kapitel 15. Kapitel 16 gibt es dann noch so ein paar Grüße von Paulus an einige Personen. Und unser Text, das ist so die Schlüsselstelle, das ist so der Verbindungsteil zwischen dem ersten großen Teil, wo es um die Grundlagen des Glaubens geht, und um den zweiten Teil, wo es um die Auswirkungen dessen, was wir glauben und was wir erlebt haben, geht. Es verbindet diese beiden Teile. Ja? Und deswegen ist dieser Text in meinen Augen ein sehr wichtiger Text. Paulus, er beginnt diesen Text und sagt, ich ermahne euch nun. Paulus stellt hier jetzt in dem Teil, wo er den Menschen, den Römern, erklären will, wie das Leben als Christ funktioniert, wie es aussehen kann, ja, da macht er ganz zu Anfang seine Absicht deutlich. Dieses Ermahnen kann man auch übersetzen mit auffordern, ermutigen, ermuntern, beraten. Es ist ein positiv besetztes Wort. Es ist nicht schimpfen mit dem Zeigefinger, du, ja, das kennen wir ja vielleicht alle. Es ist ein positiv besetztes Wort. Er möchte die Gemeinde begleiten, er möchte sie unterstützen, er möchte ihr helfen. Hier geht es nicht um Richten oder Verurteilen oder sonst was. Paulus' Absicht ist, der Gemeinde zu helfen, zu unterstützen. Und das kleine Wörtchen nun, das überlesen wir gerne, ich ermahne euch nun, das bedeutet so viel wie daher oder darum. Es ist eine Begründung und bezieht sich auf etwas, das vorher gesagt wurde. Und was wurde vorher gesagt? Ich möchte mit uns die Verse 33 bis 36 im Kapitel davor lesen. Paulus hat ja alles erklärt, was Gott in unserem Leben tut, was er alles getan hat. Und dann schließt er das alles ab mit diesen Worten. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus hat jetzt ganz viel erklärt, was Gott alles tut. Er hat Jesus auf diese Erde gesandt. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat uns ein neues Leben gegeben, eine neue Identität und so weiter. Und dann schließt er diesen ganzen Teil ab mit den Worten, das ist unbeschreiblich, was Gott tut. Ihm fehlen die Worte, er ringt nach Worte und sagt letztendlich, alles, was wir tun, alles, was wir haben, alles, was es gibt, das ist alles von Gott. Und weil das alles von Gott ist, gebührt Gott die Ehre in Ewigkeit. Alles, was nun in unserem Leben folgt, das ist die Konsequenz dessen, von dem Handeln Gottes in meinem und in deinem Leben. Und das, was Gott getan hat, sollte die Triebfeder sein für das, was wir jetzt tun sollten. Paulus sagt, alles, was wir tun, das soll Gott zur Ehre geschehen. Und dann fängt er an zu erklären, was sollen wir denn tun? Was ist unsere Aufgabe? Und ich möchte diese 8 Verse jetzt in 3 Abschnitte einteilen und dann Abschnitt für Abschnitt mit uns einmal kurz betrachten. Der erste Abschnitt, das sind die ersten 2 Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, ich habe vor einigen Jahren über diesen Text schon mal eine Predigt gehalten, deswegen werde ich jetzt nicht sehr detailliert auf diese Verse eingehen, aber ein paar Sachen rausziehen, die trotzdem wichtig sind. Das Erste, was Paulus hier in diesen zwei Versen fordert, ist auf der einen Seite hingeben und sich verändern lassen. Diese zwei Dinge. Es bedeutet, sich komplett Gott auszuliefern, mit allem, was zu meinem Leben gehört. Alles, was mir gehört, das soll ich Gott hingeben. Ein heiliges Opfer. Heiliges Opfer bedeutet, der Anspruch auf mein Leben übertrage ich jemand anderen zu einem ganz bestimmten Zweck. Und das ist unser echter Gottesdienst. Echter Gottesdienst ist nicht, sonntags um 10 Uhr oder 10.30 Uhr zur Kirche zu kommen. Es ist nicht, den Zehnten zu spenden. Es ist nicht, irgendeinen Dienst in der Gemeinde zu tun. Das gehört alles dazu. Das ist alles ein Teil von dem. Echter Gottesdienst ist viel mehr. Echter Gottesdienst ist, ich gebe mein ganzes Leben Gott ab. Ich stelle ihm alles zur Verfügung. Meine Besitztümer, da ist das Haus, das Auto, das Geld, wenn welches auf dem Konto vorhanden ist und so weiter. Es ist meine Zeit, das, was ich übrig habe, meine Gesundheit, mein Körper, alles. Ich stelle Gott alles zur Verfügung. Mein alter Mensch, das, was ich vorher wollte, das, was mich vorher ausgemacht hat, das stirbt. Und jetzt lebe ich, indem ich mich Christus weihe. Galater 2, Vers 20 heißt es, ich lebe, doch nun nicht ich, Christus lebt in mir. Also all das, was mich vorher ausgemacht hat, was ich wollte, was so meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Träume vielleicht waren, das gebe ich ab. Und ich unterstelle alles Gott. Und er entscheidet. Opfern heißt, sich in den Dienst eines anderen bzw. einer Sache zu stellen. Menschen wie Martin Luther King, William Wallace, Mutter Teresa oder wie auch immer, die hatten alle ein Ziel und sie haben sich dieser Sache verschrieben und ihr Leben dafür gegeben. Opfern bedeutet, Kontrolle über sich selbst aufzugeben und die Kontrolle jemand anders zu überlassen. Wer von euch saß schon mal in einem Flugzeug und ist von A nach B geflogen, beziehungsweise geflogen worden? Da sind einige. Also ihr habt das alles schon mal praktisch geübt. Wenn du dich in ein Flugzeug setzt, dann übergibst du die Kontrolle über dein Leben in die Hände des Piloten. Du hast zwar noch minimale eigene Entscheidungen, du kannst entscheiden, ob du im Flugzeug schläfst oder ob du lesen willst. Du kannst entscheiden, ob du zur Toilette gehst oder auch nicht, oder ob du was trinken möchtest oder nicht. Aber darüber hinaus hast du nicht mehr viel Kontrolle über dein Leben. Letztendlich hat der Pilot die Verantwortung und die Entscheidung, ob er dich heile und anbringen will oder nicht. Du gibst die Kontrolle ab. Und bei Gott ist es ungefähr genauso. Wenn wir uns hingeben, dann setzen wir uns in den Flieger. Gott ist der Pilot und wir dürfen uns im Flugzeug bewegen, wo wir möchten. Aber Gott sitzt im Cockpit und er fliegt den Flieger. Und in dieser Hingabe, wenn du dich hingibst, so wie Paulus das hier beschreibt, dann wird Gott dich verändern. Die zweite Aufforderung ist, lasst euch verändern. Luther übersetzt hiermit, verändert euch. Ja, in der Schlachter lesen wir, lasst euch verändern, oder Elberfelder sagt, werdet verwandelt. Elberfelder und Schlachter geben das meiner Meinung nach ein bisschen besser wieder. Denn wir wissen aus dem Kontext der Bibel, wir können selber von uns aus nichts machen. In Johannes 15,5 sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Deswegen glaube ich, ist die Übersetzung, lasst euch verändern, etwas genauer. Die Perspektive geht weg von mir, dass ich etwas tun muss, die geht hin zu Jesus, zu Gott. Er wird uns verändern. Lasst euch verändern. Und wenn du dich hingibst, Gott auslieferst, dann wird Veränderung in deinem Leben eine Folge sein. Dieses Wort verändern, davon ist ein Fachbegriff abgeleitet. Der Fachbegriff Metamorphose, der beschreibt die Umwandlung von einer Raupe zum Schmetterling. Das ist eins der für mich faszinierendsten Phänomene in der Tierwelt. Und dieser Begriff Metamorphose ist von diesem Begriff abgeleitet, den Paulus hier für Veränderung benutzt. Also es entsteht etwas Neues, etwas anderes. Und die Frage ist jetzt natürlich, was soll sich verändern? Und Paulus sagt, lasst euch verändern. Die Frage, was? Die Antwort liefert er direkt mit, die Gesinnung soll sich verändern. Mein Denken, meine Grundeinstellung, meine Haltung, meine Lebenseinstellung, das alles soll sich verändern. Dieser Vers wird häufig benutzt, um zu rechtfertigen, um irgendwelche Äußerlichkeiten durchzusetzen. Wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen, also tun wir dies oder jenes. Aber es geht in diesem Vers gar nicht um das Äußere, sondern um den inneren Menschen, um mein Denken, um meine Einstellung. Und wenn sich das verändert, wenn mein Herz sich verändert, dann wird es Auswirkungen haben, auch auf mein Äußeres. Wer es das Herz voll ist, das geht der Mund über. Erst muss sich der innere Mensch verändern, danach wird es Auswirkungen haben. Hingeben und verändern lassen, das ist die erste Aufforderung, eine doppelte Aufforderung von Paulus hier in diesem Abschnitt. Und wenn du dich Gott hingibst, dann wird Gott dich verändern. Und wenn du Veränderungen in deinem Leben möchtest, wenn du merkst, irgendwie ist Sand im Getriebe, irgendwie läuft das nicht so rund, dann musst du dich hingeben. Erst dann wird Veränderung möglich sein. Den zweiten Abschnitt, den könnte man überschreiben mit: sei demütig. Wir sollen demütig sein, das ist eine Aufforderung von Paulus. Er sagt, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem von euch, dass niemand höher von sich denken soll, als es sich gebührt zu denken, sondern dass er maßvoll von sich denken soll, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus fordert hier, sei demütig. Du sollst demütig sein, du sollst nicht höher von dir denken, als es sich gebührt zu denken. Warum ist das notwendig? Warum ist das wichtig? Warum stellt er diese Forderung? Ganz einfach, wir lesen hier, wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Diese Aussage bedeutet, Gott hat jedem von den Adressaten, erstmal, das sind die Christen in Rom, etwas gegeben. Die sogenannten Gnadengaben oder Geistesgaben. Die Dinge, die Gott dir, die Gott mir, wenn du ein Kind Gottes bist, die Gott uns gegeben hat durch den Heiligen Geist. Gott hat mir etwas gegeben, Gott hat dir etwas gegeben. Und diese Gabe, das, was Gott dir gegeben hat, was er mir gegeben hat, dient zu einem bestimmten Zweck. Und wir müssen den Zweck verstanden haben, damit wir verstehen, warum Paulus hier so eine Warnung ausspricht oder uns auffordert, demütig zu sein. Der Zweck der Gaben, den erkennen wir in einem anderen Brief von Paulus ein bisschen besser, und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7. Da heißt es, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes, könnt auch Gnadengaben übersetzen, zum Nutzen aller gegeben. Also das, was ich von Gott bekommen habe, das ist mir gegeben zum Nutzen aller. Was Gott mir gibt, davon sollt ihr alle ein Stück weit profitieren. Was Gott Michi gibt, davon sollt ihr alle profitieren. Was Gott Juri gegeben hat, ist zum Nutzen für uns alle. Die Gaben, die Gott in der Gemeinde verteilt, sind dafür da, damit die Gemeinde gestärkt wird, damit die Gemeinde ermutigt wird, damit die Gemeinde versorgt wird, kurzum, damit die Gemeinde zugerüstet wird, damit Gemeinde gebaut werden kann. Und warum kommt Paulus dann mit dieser Warnung oder Ermahnung, denk nicht höher von dir, als es sich gebührt, zu denken? Was ist denn das Problem von uns Menschen? Paulus kann uns Menschen, glaube ich, sehr gut einschätzen, hat eine ganz gute Menschenkenntnis. Wir Menschen, wir vergleichen uns ja immer. Wir wollen immer besser sein und schneller sein. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal das beobachtet habt oder vielleicht auch selbst erlebt habt. Ich weiß, in der Grundschule war das immer so, da hatten wir ein Spiel gespielt, mehr oder weniger. Und dann ging es immer darum, besser zu sein als der andere oder schneller zu sein und, oder wie auch immer. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren. Und dann sagte eine, ich habe das und das. Und ich habe überlegt, ich habe aber das und das und das. Und dann ging es hin und her. Das machen die Kinder, ne? Ja, mein Papa hat dies und mein Papa hat das. Wir Erwachsene, bei uns sieht das ungefähr so aus, ich habe ein neues Auto, das hat 150 PS. Meins hat auch 150, aber meins hat noch eine Sitzheizung und Tempomat und eine Lenkradheizung. Und dann geht es los und wir fangen an zu vergleichen. Wir wollen immer besser sein, wir wollen immer bedeutender sein, wir wollen immer schneller sein. Bei Männern sind das vielleicht Autos oder Sport, ich weiß nicht, was bei Frauen ist. Paar Schuhe, ich habe 12 oder 10 oder wie viel auch immer, das weiß ich nicht so genau. Aber irgendwo fangen wir an, uns zu vergleichen. Ihr müsst mal junge Mütter hören, die Kinder so im Alter von einem Jahr haben. Kann dein Kind schon laufen? Nein, meins kann es. Ne? 3 Meter. Also irgendwo liegt das in uns, wir wollen uns vergleichen. Wir wollen immer ein bisschen besser sein als der andere.
Und wisst ihr, das ist auch gar nicht schlimm, glaube ich, wenn wir über Autos diskutieren oder sonst was. Das Problem ist, dass wir das in der Gemeinde häufig genauso tun. Wir fangen an, andere Dinge zu bewerten. Die Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu bewerten. Also wisst ihr, Predigen, das ist mega wichtig. Jugendarbeit auch, logisch, oder? Die in der Kinderarbeit sind, die würden jetzt sagen, Kinderarbeit ist unglaublich wichtig. Natürlich. Und ihr würdet das alle bestätigen. Aber jetzt mal im Ernst, putzen. Also, ist doch eine absolut ungeistliche Sache, oder? Hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Man liest nicht in der Bibel und so weiter. In der Küche stehen, ne, wenn man in der Küche vorbereitet, dann verpasst man sogar Teile des Gottesdienstes. Nee, meinen wir, das ist vielleicht nicht so wichtig. Wir fangen an zu beurteilen und zu bewerten. Und Paulus will das nicht und er stellt ganz, ganz klar fest, denk nicht höher von dir, als es dich gebührt zu denken. Wir sollen uns nicht besser machen als unser Nächster. Paulus möchte das hier unterbinden. Wir meinen ganz häufig, eine Bewertung vorzunehmen. Das, was ich tue, ist viel wichtiger als das, was du tust. Paulus sagt hier, das geht nicht. Wir sind aufeinander angewiesen. Er vergleicht das hier mit einem Körper. Viele Glieder, ein Leib. Alles gehört zu mir, aber mein Daumen hat eine andere Funktion als mein linker Arm oder mein rechtes Bein oder als meine Ohren. Ich möchte euch mal einen Vorschlag machen. Wir haben gute Krankenhäuser, gute medizinische Versorgungseinrichtungen und ihr könntet ja jetzt mal ins Krankenhaus gehen und sagen, wisst ihr, das Nägelschneiden an meinen Zehen, das nervt mich tierisch. Das ist einfach nur eine Last und ich mag das überhaupt nicht. Könnt ihr die vielleicht einfach abschneiden, die Zehen, operieren, zack, dann sind die Zehen weg. So klein, unbedeutend, sieht doch sowieso keiner, sind meistens irgendwie unter Socken oder Schuhen versteckt. Das wird keiner machen, oder? Interessant ist, ich habe mal einen Menschen kennengelernt, dem fehlte vorne der große Zeh. Und dieser, der ging irgendwie anders. Der hatte, also von der Gangart war da irgendwas seltsam. Ich kann es nicht erklären, aber ich habe da mal gelesen, dass der große Zeh eine wichtige Funktion hat, dass das Gehen gut funktionieren kann. Und wenn der weg ist, dann hat man schon ein bisschen Probleme. Wir könnten ja auch ins Krankenhaus gehen und sagen, ich will abnehmen und die Leber, ja, die ist einfach Gewicht, die sieht keiner. Ich weiß nicht, wofür sie da ist. Nehmt die doch einfach weg. Die ist absolut unbedeutend, oder? Ihr schmunzelt, wird natürlich keiner machen. Wir wissen, das, was wir im Körper haben, was wir für Organe haben, für Körperteile, die brauchen wir und die haben alle eine Bedeutung. Die sind manchmal klein, manchmal sehen sie ziemlich unscheinbar aus, haben aber eine große und wichtige Aufgabe. Und wir würden nie ins Krankenhaus gehen und sagen, nehmen Sie uns das oder das ab, weil das stört mich einfach nur. Weil wir wissen, es hat wichtige Funktionen. In der Gemeinde ist es genauso. Gott gibt verschiedene Gaben. Die Gaben werden wir gleich nochmal kurz eingehen. Ja? Und er gibt sie, weil wir aufeinander angewiesen sind. Wir sollen uns ergänzen. Wir sollen füreinander da sein. Und erst in einer Gemeinschaft funktionieren wir. Erst in einer Gemeinschaft kann das, was Gott sich mit Gemeinde vorgestellt hat, funktionieren. Die Gaben, die Gott uns gegeben hat, sind dafür da, damit das Leben in der Gemeinde funktionieren kann. Ich möchte mal ein paar andere Beispiele nehmen. Wir nehmen mal das Espelcamp. Viele von euch kennen das Espelcamp. Die meisten, oder ich hoffe zumindest, die meisten waren von euch als Mitarbeiter da, ein Großteil auch schon als Teilnehmer. Und da ist jetzt immer die Frage bei den Mitarbeitern, welcher Aufgabenbereich ist jetzt der wichtigste? Ja, welcher Aufgabenbereich ist der wichtigste? Jetzt nehmen wir mal den Lagerleiter. Stellt euch mal vor, wir würden den Lagerleiter einfach wegrationalisieren. Also er tut ja nicht ganz so viel auf dem Camp. Der steht nicht in der Küche, der kocht nicht, der bespaßt nicht die Kinder, der hält auch nicht die Predigt, der hält nicht die Bibelarbeiten. Dann nehmen wir einfach mal den Lagerleiter weg. Was würde passieren? Die ganzen Bereiche würden unabhängig voneinander arbeiten und es würde höchstwahrscheinlich in einem Chaos enden. Dann nehmen wir mal die Sportler. Also Sportler, die machen ja auch nichts wirklich Geistliches. Ne? Die brüllen ein bisschen rum auf dem Platz, die scheuchen die Kinder hin und her, freuen sich meistens dabei noch. Aber so wirklich was Geistliches tun die auch nicht, oder? Jetzt nehmen wir mal den ganzen Sportlerbereich weg. Dann werden wir morgens mit den Kindern 3 Stunden Bibel lesen, 2 Stunden Gebetsgemeinschaft machen, dann essen wir kurz, dann lesen wir weiter in der Bibel und dann hören wir Geschichten und dann wünsche ich dem Prediger abends viel Spaß bei der Predigt. Die Kinder werden durchdrehen, die haben so viel Energie, die müssen die irgendwie loswerden. Also wir brauchen die Sportler. Ja? Stellt euch mal vor, wir nehmen die Gruppenleiter weg. Also ich würde auf jeder Freizeit mitmachen, ne? Aber da auf dieser Freizeit nicht. 120 Kinder ohne Gruppenleiter, das wäre ein Chaos, das funktioniert nicht. Die brauchen wir auch. Aber wir können diese alle Bereiche, Lagerleiter, Sport, kreativ können wir auch dazu nehmen, Gruppenleiter, die können wir alle nach Hause schicken, wenn es die Küche nicht gibt. Denn egal wie toll die Freizeit organisiert ist, wenn es nichts zu essen gibt, wird keiner da sein, beziehungsweise keiner da bleiben. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass der Nächste mich ergänzt mit dem, was ich nicht kann. Und das, was wir von Gott bekommen haben, das haben wir bekommen, damit wir einander ergänzen. Und deswegen ganz einfach darf sich keiner hervorheben. Denn was hast du dafür getan, dass Gott dir genau diese eine Gabe gegeben hat? Was hast du dafür getan? Gar nichts. Eine Gnadengabe. Es ist Gottes Gnade gewesen. Gott schenkt Vergebung, Gott schenkt neues Leben, Gott schenkt Veränderung und Gott schenkt dir eine Gabe. Du hast nichts dafür getan. Und welches Recht hättest du dann zu sagen, meine Gabe ist viel wichtiger als die Gabe? Es ist völlig egal, ob ich hier vorne stehe oder predige, ob ich Jugendarbeit mache oder ob ich in der Küche stehe und das Essen vorbereite, ob ich irgendwo putze. Wenn Gott mir eine Gabe gegeben hat, es ist völlig egal, welche Gabe ich habe. Ich bin etwas wert. Wir sind gleichwertig. Wir dürfen nicht anfangen zu bewerten und zu sagen, meins ist besser als deins. Wir sind gleichwertig und darin gibt es keinen Unterschied zwischen dir und mir. Ganz egal, welche Aufgabe du in der Gemeinde hast, welche Gabe Gott dir gegeben hat, die du ausfüllen sollst. Wir sind gleichwertig. Gott hat uns beide beschenkt. Ich vergleiche das immer so ein Stück weit mit Spardosen. Es gibt Leute, ich gehöre dazu, ich habe so eine mega große Spardose, die ist ungefähr so groß, so ein großes Spaghetti-Glas. Das Problem bei dieser Spardose, die ist nie voll. Ich hatte die noch nie voll gekriegt. Wisst ihr, diese große Spardose, die ist völlig unbedeutend, wenn ich die nicht voll kriege. Da ist eine kleine, die voll ist, viel mehr wert. Und letztendlich ist die Gabe, die Gott dir gegeben hat, wie eine Spardose. Verschiedene Formen, verschiedene Größen, groß, klein, manche sind bunt. Ich weiß, meine Schwester Lina, die hatte früher immer einen Hahn. Ich hatte früher ein Auto, mittlerweile ein Spaghetti-Glas. Meine erste Spardose war ein Elefant von der Volksbank. Also die sehen alle unterschiedlich aus, aber es ist völlig egal, wie die Form aussieht. Die Frage ist nur, was machst du mit dieser Spardose? Was tust du mit dieser Spardose? Gebrauchst du die, wie man eine Spardose gebraucht, und legst da Geld rein oder auch nicht? Die Gabe, die du bekommen hast, wir haben alle Gaben bekommen, wie gebrauchst du die? Und das ist der dritte Punkt, der dritte Abschnitt. Wenn wir verschiedene Gaben haben nach der Gnade, die uns gegeben wurde, dann lass sie uns gebrauchen. Das ist eine ganz einfache Aufforderung von Paulus hier, eine Wenn-Dann-Funktion. Wenn du eine Gabe bekommen hast, und wir haben gesehen, wir haben Gaben bekommen, dann gebrauche sie. Gebrauche deine Gabe. Deine Gabe hängt ganz oft und ganz, ganz eng oder immer mit der Aufgabe zusammen. Ich möchte so ein Beispiel aus dem Berufsleben holen. Mein Beruf ist meine Aufgabe. Und wenn ich eine Aufgabe zu erledigen habe, wenn ich meinen Beruf ausüben soll, dann wird mein Chef mir das Werkzeug geben, was ich brauche, um diese Aufgabe zu erledigen, um diese Aufgabe auszuüben. Und das Werkzeug wäre dann meine Gabe. Ihr stellt euch mal Viktor Wienz vor. Ich weiß gar nicht, ob er da ist. Viktor Wienz ist Zimmermann. Und viele von uns kamen schon in den Genuss, mit Viktor mal auf dem Dach zu arbeiten. Der hat ein unglaubliches Tempo. Und jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. Viktor Wienz kommt morgens zur Arbeit und da ist sein Seniorchef und der sagt, Viktor, du musst heute zu Albert fahren und das Dach machen, den Dachstuhl aufstellen und das Dach decken und so weiter. Hier hast du 2 Stricknadeln und ein Metermaßband, jetzt kannst du loslegen. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Mich würde mal interessieren, wie Viktor dann reagieren würde, wenn sein Chef sagt, hier sind 2 Stricknadeln, geh ein Dach decken. Das wird kein Chef tun. Logisch. Viktor bekommt einen Hammer, ein Cuttermesser, eine Motorsäge und sonstiges Werkzeug und dann geht er los und kann das Dach decken. Gott macht das ungefähr genauso. Wenn er möchte, dass du in die Kinderarbeit gehst, dann wird er dir die Gaben dafür geben, damit du das tun kannst. Wenn er möchte, dass du predigst, dann wirst du die Gabe dafür bekommen, dass du predigen kannst. Wenn er möchte, dass du singst, dann gibt er dir die Gabe zum Singen. Und wenn er möchte, dass du geben kannst, bereitwillig und viel, dann wird er dir auch das geben. Gott gibt dir das, was du brauchst. Für deine Aufgabe, die du hast, innerhalb der Gemeinde, wird Gott dir das geben, was du brauchst. Du weißt nicht, was deine Aufgabe ist. Vielleicht sitzt du jetzt hier in der Reihe und sagst, ich weiß gar nicht, unsere Gemeinde ist so groß, es wird zu viel gemacht, aber ich weiß überhaupt nicht, was meine Rolle in der Gemeinde ist. Was kann ich tun? Da musst du dich als erstes fragen, was ist deine Aufgabe? Was hat Gott dir gegeben? Und wenn du darauf eine Antwort hast, dann weißt du auch, was du zu tun hast. Also wenn du vielleicht dazu kommst und sagst, ja, Menschen zu begleiten, seelsorgerlich zu begleiten, das ist irgendwie so meine Gabe, da hat Gott mir eine Begabung geschenkt, dann ist das deine Aufgabe. Dann sollst du diese Aufgabe ausfüllen. Und vielleicht sagst du jetzt, und das ist häufig der Fall, ich weiß gar nicht, was meine Gabe ist. Ich habe keine Ahnung, was Gott mir gegeben hat. Also du erzählst jetzt was von wegen, Gott hat mir was gegeben, aber was hat Gott mir überhaupt gegeben? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, welche Gabe hat Gott mir gegeben? Wenn du das nicht weißt, gibt es in meinen Augen nur einen Weg, um das herauszufinden. Ich habe mal drüber nachgedacht, aber mir ist nur dieser eine eingefallen. Du musst es ausprobieren. Fang an und probiere aus. Und Gott wird dir zeigen, wo er deine Gaben gegeben hat. Und nun möchten wir kurz auf den Gaben stehen bleiben. Hier sind ja einige aufgezählt und wir möchten kurz stehen bleiben auf den Gaben. Und was bedeuten diese? Da heißt es Weissagung. Also das ist jetzt nicht gemeint Weissagung im Sinne von, ich sage, was morgen oder in 3 Tagen oder in 5 Jahren passieren wird. Sondern hier ist gemeint, Gottes Wahrheit weitergeben, Gottes Wort alltagsrelevant und praxistauglich weitergeben. Das sind Christen, die in bestimmten Problemen sehr konkret sagen können, weißt du, in deiner Situation musst du das und das und das tun. Die Bibel sagt das und das. Das ist Weissagung. Dann gibt es die Gabe des Dienens. Es sei Dienst im Dienen. Das sind Personen, die im besonderen Maße für andere Menschen da sind, die bereit sind zu helfen, die sehen, da ist irgendwo gerade Not am Mann und ich gehe dahin und ich packe an. Darunter kann man ganz viele praktische Aufgaben drunter packen. Putzen, in der Küche stehen, das Dach decken, Autos reparieren, was auch immer. Das sind Menschen, die im besonderen Maße für andere Menschen auf ganz, ganz einfache, praktische Weise da sind. Da geht es einer Person schlecht und dann stellen sich ein paar Frauen hin und kochen mehrere Tage oder Wochen für diese eine Person. Eine ganz einfache Aufgabe. Das ist eine Gabe. Lehren, das sind Menschen, die ein tiefes Bibelverständnis haben und in der Lage sind, dieses Verständnis auch an andere zu vermitteln. Das kennt ihr vielleicht, ihr hattet vielleicht mal den einen oder anderen Lehrer, da denkt man, boah, der hat richtig was auf dem Kasten, der weiß, wovon er redet, also der versteht ziemlich viel in seinem Fach, aber der hat keine Ahnung, wie er es den Schülern erklären soll. Er versteht viel, kann es aber nicht weitergeben. Und Personen, die die Gabe des Lehrens haben, die haben ein tiefes Bibelverständnis und sind auch in der Lage, das weiterzugeben, damit andere es auch verstehen. Eine weitere Gabe ist Ermahnung. Wer diese Gabe hat, der hat höchstwahrscheinlich einen ziemlich guten Zugang zu Menschen, einen ziemlich guten Draht, könnte man sagen. Und er ist auch in der Lage, Sünde im Leben dieser Person aufzuzeigen und Wege zu zeigen aus dieser Sünde heraus. Ganz häufig sind das Seelsorger, Menschen, denen man vertraut, man kann dahin gehen, man spricht mit ihnen und sie begleiten andere Menschen in ihrem Leben und geben Hilfestellung. Jetzt gibt es auch die Gabe des Gebens. Ich habe mal einen Menschen kennengelernt mit Albert, wir waren 2010, glaube ich, war das in den USA und da haben wir einen Geschäftsmann kennengelernt. Dieser Geschäftsmann, dem lag Mission am Herzen. Der wollte Mission unterstützen, aber irgendwie, scheinbar, ich weiß nicht warum, auf jeden Fall ist er nicht in die Mission gegangen. Er sagte, wenn ich mich richtig erinnere, ich war nicht dazu berufen, aber er war ein unglaublich pfiffiger Geschäftsmann. Hat ein Riesenunternehmen aufgebaut mit über 30.000 Vertretern in ganz USA, die dann so einen Billigschmuck verkaufen. Die Amerikaner, die kaufen das gerne scheinbar. Und das wurde hergestellt da und er hat es dann verkauft oder verkaufen lassen. Und er hat ein großes Unternehmen aufgebaut. Und von dem Geld, was er eingenommen hat, was er verdient hat, hat er angefangen, Missionare zu unterstützen. Und wenn ich mich recht erinnere, waren es über 300 Missionare, die er unterstützt hat, regelmäßig, monatlich. Gott hat ihm eine Gabe gegeben und er hat die genutzt und hat anderen gegeben. Er hat sich nicht so an seinen Besitz geklammert. Und diese Personen, die Gabe des Gebens haben, das sind Personen, wo man manchmal denkt, vielleicht solltest du dir auch mal eine neue Jeans kaufen. Und die sagen, naja, die ist noch okay, und geben den 50er an jemanden, der gerade das Geld braucht. Das sind Personen, die klammern sich nicht so an ihrem Besitz, sind bereit abzugeben. Es gibt die Gabe der Leitung. Das sind Christen, die vorangehen, die die Verantwortung übernehmen, die von anderen Menschen gehört werden. Ich habe das mal erlebt bei uns in der Jugend, da gab es eine Gruppe von Jungs, ja, und wie das dann so ist in der Jugend, dann steht man zusammen und man überlegt, was wollen wir machen oder wie können wir dies oder jenes tun. Und die haben alle diskutiert. Aber im Prinzip, wenn einer von denen gesagt hat, wir machen das so und so, haben das die anderen einfach gemacht. Egal, was die vorher diskutiert haben. Diese Person hatte eine natürliche Autorität. Und andere haben auch automatisch auf diese Person geschaut, obwohl diese eine Person gar nicht darum gekämpft hat, die Macht in der Gruppe zu haben. Es war eine natürliche Autorität, eine Gabe Gottes, glaube ich. Und dann gibt es noch die Gabe der Barmherzigkeit. Das sind Christen, denen die Kranken in unserer Gemeinde, denen, die es schlecht geht, ganz besonders am Herzen liegen. Die kümmern sich um die. Ja, sie gucken, dass sie da unterstützen können. Wenn Entscheidungen in der Gemeinde getroffen werden, das gibt ja so der klassische Chef, der hat so den Tunnelblick, wir wollen dieses Ziel erreichen, wir wollen diesen Weg gehen, also müssen wir dies, jenes tun. Und Personen, die Gabe der Barmherzigkeit haben, die fragen sich als erstes, wie geht es den Menschen mit dieser Entscheidung? Wo bleibt der Mensch auf dem Weg? Das sind Menschen, die in ganz besonderem Maße einen Blick für die Nöte anderer haben. Das sind die Gaben, die hier aufgezählt sind. Fällt euch was auf bei diesen Gaben? Mit diesen Gaben, mit dem, was Gott hier so an die Gemeinde verteilt, kann man das Leben in der Gemeinde ziemlich gut gestalten. Das sind alles Dinge, die wir brauchen, damit Gemeinde gebaut werden kann. Und damit wird ziemlich schnell klar, warum wir nicht gleichartig sind, warum wir nicht alle die gleiche Gabe, eine Gabe haben, warum wir verschiedene Gaben haben. Wir brauchen einander, um Gemeinde zu bauen. Stellt euch mal vor, alle in unserer Gemeinde wären so wie ich. Das wäre anstrengend, glaube ich. Stellt euch mal vor, alle wären so wie Mario. Das wird auch nicht funktionieren. Also wir brauchen einander und wir müssen unterschiedlich sein. Wir sind gleichwertig, weil Gott uns alle beschenkt hat. Keiner darf sich größer, besser machen als der Nächste. Aber wir sind nicht gleichartig, weil Gott uns unterschiedlich gemacht hat. Und das ist wirklich gut so. Ich möchte noch aber einen kurzen Gedanken weitergeben, bevor ich abschließe, wenn wir über Gaben sprechen. Was wir nicht tun dürfen, sagen, ich habe die Gabe des Predigens, also werde ich nie wieder einen Besen anfassen in der Gemeinde. Ich habe die Gabe des Predigens, also werde ich nie wieder dies und jenes tun. Ja, ich habe die Gabe der Leitung, also diese Aufgabe, die ist nicht für mich. Ich glaube persönlich, dass wir Christen all das, was wir hier in den Gaben wiederfinden, dass wir berufen sind, das in unserem persönlichen Leben zu tun. Jeder von uns ist dazu berufen oder es ist seine Aufgabe, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen und zu erfahren, was sagt Gottes Wort für mein Leben. Jeder ist eine Leitungspersönlichkeit. Du bist Leiter für dein eigenes Leben. Jeder ist aufgefordert zu geben, freiwillig und gerne. Wir sind aufgefordert, barmherzig zu sein. Das sind alles Dinge, die jeder in der Gemeinde tun muss. Aber die Personen, die eine bestimmte Gabe haben, die können das nochmal in einem besonderen Maße tun. Also wenn du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel die Gabe des Lehrens, also praktische Arbeit in Küche oder Putzen oder so, ist nicht meine Aufgabe, das stimmt nicht. Wir sind alle aufgefordert, füreinander da zu sein. Alle aufgefordert, Dinge zu tun. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und wenn du eine Gabe hast, dann ist es eine besondere Aufgabe für dich, das schließt aber nicht aus, dass du alles andere beiseite legen kannst. Du musst alles andere auch mittun, vielleicht nicht in dem Umfang. Vielleicht kannst du dann nicht 3 Stunden in der Woche hier putzen, weil du gerade andere Aufgaben hast. Aber du bist auch aufgefordert, das Haus sauber zu halten. Du bist auch aufgefordert, praktische Dinge zu tun. Wenn der Parkplatz jetzt dieses Jahr gemacht wird, bist du aufgefordert. Ganz egal, ob du auf der Kanzel stehst oder in der Kinderarbeit oder in der Jugendarbeit. Das ist völlig egal. Wir sind aufgefordert, mit anzupacken. Eine Gabe heißt nicht, ich tue nur noch das und alles andere muss ich nicht. Das glaube ich persönlich nicht. Wir sind aufgefordert, alles auch zu tun. Aber da, wo wir eine Gabe bekommen haben, da, wo Gott dir eine Gabe gegeben hat, da, wo Gott mir eine Gabe gegeben hat, da haben wir auch eine besondere Verantwortung, eine besondere Aufgabe. Ich möchte abschließen und zusammenfassen. Und zwar fordert Paulus hier die Gemeinde auf, zum einen sich hinzugeben und verändern zu lassen. Er fordert die Gemeinde auf, demütig zu sein, nicht höher von sich zu denken, als es sich gebührt. Und er fordert die Gemeinde auf, die Gaben, die Gott gegeben hat, zu gebrauchen. Der Text macht einige Dinge deutlich. Ich möchte heute den Schwerpunkt darauf setzen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir sind gleichwertig, nicht gleichartig. Du bist beschenkt von Gott, Gott hat dir etwas gegeben, Gott hat mir etwas gegeben. Deswegen sind wir gleichwertig. Aber wir sind nicht gleichartig. Wir haben verschiedene Gaben bekommen, die wir innerhalb der Gemeinde einsetzen sollen. Und ich möchte uns, ich möchte mich ermutigen, diese Gaben zu gebrauchen. Du bist beschenkt, du bist begabt, du bist gefordert, diese Gaben einzusetzen. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Und dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Amen.